Ja, wir melden uns heute mit einer neuen Podcast-Folge von Highways to Health. Heute setzen wir uns mit dem Thema Klimawandel und Gesundheit auseinander. Genauer gesagt blicken wir auf das Thema der psychischen Gesundheit. Der Hintergrund ist folgender: Das Robert-Koch-Institut, das RKI, hat einen Sachstandsbericht herausgegeben, Klimawandel und Gesundheit. Dieser Bericht besteht aus drei Teilen, die jetzt jeweils nacheinander veröffentlicht wurden. Es gab einen Teil zur Auswirkung des Klimawandels auf Infektionskrankheiten und antimikrobielle Resistenzen. Das war Teil 1. Teil 2 fokussiert auf nicht übertragbare Erkrankungen und die psychische Gesundheit. Und ein letzter Teil beschäftigt sich mit Klimagerechtigkeit, mit Klimakommunikation und auch mit Handlungsoptionen für die konkrete Praxis. Und für diesen Bericht haben sich eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren zusammengetan und eine Übersicht erstellt, eine umfassende Übersicht zum aktuellen Forschungsstand. Mehrere Infos haben wir dazu nochmal in einem Einstiegspodcast zusammengetragen und wir werden den Bericht sicherlich auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Ja, mit dieser Podcast-Reihe begleiten wir diesen Bericht sozusagen und schauen uns einzelne Themen etwas genauer an. Das sind unter anderem die Themen Hitze, Extremwetter und UV-Schutz, UV-Strahlung. Das Thema Klimakommunikation und auch die Handlungsoptionen. Und ja, das Besondere ist, dass wir auch so ein bisschen uns im Spannungsfeld der Digitalisierung bewegen und einzelne Aspekte dahingehend andiskutieren wollen. Und ja, heute wollen wir das Thema Klimawandel und psychische Gesundheit fokussieren. Und dafür haben wir einen Gast eingeladen. Das freut uns sehr, dass wir dafür die Sprecherin der Psychologist for Future gewinnen konnten, Katharina van Bronswijk. Ja, hallo, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Danke für die Einladung.
Vielleicht zu Beginn spiele ich den Ball gleich mal rüber. Wäre es schön für unsere ZuhörerInnen, dass sie vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu sich sagen, was sie machen, wie sie ausgerichtet sind.
Sehr gerne. Genau, ich bin Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Das heißt, ich therapiere tatsächlich auch Menschen. Ich bin ausgebildet als Verhaltenstherapeutin, mit Vertiefung in Traumatherapie. Und ich habe eine eigene Praxis. Und neben dieser Praxistätigkeit bin ich eben auch schon seit Beginn meines Studiums beschäftigt mit dem Planetary Health Konzept und der Frage, inwiefern Psychologie und die psychische Gesundheit und Kontextfaktoren wie der Klimawandel zusammenhängen und wie wir psychologisches Wissen dafür nutzen und aufbereiten können, diese Herausforderungen der aktuellen Zeit besser zu bewältigen und Menschen in ihrer Gesundheit zu schützen.
Das ist auch schon mal ein schöner Übergang. Vielleicht bleiben wir noch kurz dabei und gucken noch mal so auf die persönliche Motivation. Also warum ist das ein Thema für Sie? Klima, psychische Gesundheit oder auch sozusagen das Zusammenspiel dieser beiden Themen? Was ist die Motivation dahinter?
Also ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, dem Umweltschutz sehr wichtig war. Und als ich verstanden habe, was da mit der Überschreitung der planetaren Grenzen, also mit dem Biodiversitätsverlust und mit dem Klimawandel auf uns zukommt, das war schon ein ganz ordentlicher Hammer. Und dann habe ich mich gefragt, was kann man denn tun? Und in der Umweltpsychologie gibt es Erkenntnisse dazu, wie diese Lücke zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir tun, also die Intentions-Verhaltenslücke zustande kommt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie kann man Menschen motivieren, ihr Verhalten zu verändern. Und dann kam ich irgendwann zu dem Punkt, irgendwie reicht es nicht, wenn wir immer am individuellen Konsumverhalten von Leuten herumdoktern und am Naturschutzverhalten von Leuten, weil das eben nicht skalierbar ist, für jeden einzelnen Menschen zu begleiten und so irgendwie zu versuchen, mit dem CO2-Fußabdruck jeder einzelnen Person die Welt Stück für Stück zu retten, sondern wir müssen das irgendwie größer hochskalieren. Und da kommt man in den Bereich der Kommunikationspsychologie, der Sozialpsychologie und eben anderer psychologischer Themenfelder, die da relevant sind, um ja ein Stück weit auch gesellschaftliche Transformationen mit psychologischem Wissen unterstützen zu können. Und das habe ich eingebracht einerseits in Umweltschutzkampagnen, zum Beispiel bei Greenpeace. Was auch Spaß macht. Also es ist nicht nur so, als ob mich die Erkenntnis zu den Katastrophen irgendwie motiviert hat, was zu tun, sondern auch, dass man einfach nette Menschen trifft und dass es Spaß macht und dass man Erfolgserlebnisse hat, wenn man sich für diese Dinge einsetzt. Und dann habe ich mit drei weiteren Kolleginnen die Psychologists for Future aufgebaut, so kurz nachdem die Fridays for Future und die Scientists for Future an den Start gegangen sind, 2019. Im April sind wir dann gestartet und Dann hat sich das irgendwie so organisch entwickelt. Also wir hatten gar nicht den großen Plan, was genau wir eigentlich machen wollen. Wir wollten einfach erstmal loslegen und das war eine sehr gute Erfahrung. Mittlerweile sind die Psychologists for Future ein eingetragener Verein mit mehreren hundert Mitgliedern und über 1000 Aktiven in Deutschland, die von der Therapeutin in der Praxis bis hin zur Professorin für Psychologie, die Forschung macht, eben all das, was wir können und wissen, an Kompetenzen, an Forschungsarbeit mit einbringen, um die Gesellschaft in ihrer Krisenresilienz zu unterstützen und all diesen globalen Krisen und den sozialen Fragen ein bisschen mit dem psychologischen Wissen zur Seite zu stehen.
Ja, sehr schön. Das ist ja durchaus auch eine Bewegung geworden, auch mit den Scientists for Future und so weiter, ne? Da gibt es ja sehr viele Bemühungen. Vielleicht, um unsere ZuhörerInnen noch mal etwas abzuholen. Ich hatte es gesagt, der Sachstandsbericht ist entstanden. Sie haben da mit KollegInnen den Kenntnisstand zusammengetragen, eben zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit in Deutschland. Vielleicht ganz grundlegend ein paar Sätze dazu. Wie haben Sie das eigentlich gemacht? Also, das ist die Datengrundlage beispielsweise.
Genau, wir haben ein Scoping Review gemacht. Wir haben in fünf Datenbanken fünf Suchen laufen lassen, also eine sehr breite Basis durchsucht nach deutschen Studien. Und dann waren wir ein bisschen enttäuscht, weil am Ende, wenn man die ganzen Duplizierungen rausnimmt und wirklich sich fokussiert auf Studien, die sich auf die deutsche Bevölkerung beziehen, dann kommt da nicht so viel Ergebnis bei rum. Also wir haben sehr, sehr hunderte Ergebnisse durchgescreent und am Ende kamen 10 Studien dabei raus. Also die wissenschaftliche Erforschung ist in Deutschland da wirklich noch überhaupt nicht so weit. Es gibt international deutlich mehr Studien, die sich mit den psychischen Gesundheitsauswirkungen des Klimawandels und diesen Interaktionen und auch soziologischen Faktoren beschäftigen. Aber die Idee dieses Sachstandsberichts vom Robert-Koch-Institut war eben, sich mit der Evidenz für Deutschland zu beschäftigen und eben auch Handlungsoptionen für Deutschland dann abzuleiten. Und ja, da haben wir eben dann das an Studien genommen, was wir bekommen konnten. Das waren leider nur 10 Stück, und haben uns eben schwerpunktmäßig angeschaut, welche Auswirkungen Extremwetterereignisse auf die psychische Gesundheit haben, wie Hitze mit der psychischen Gesundheit interagiert, weil das ja ein sehr wichtiger Aspekt der Klimaveränderung ist, die Hitzeepisoden, vor allen Dingen in Deutschland auch, welche soziologischen Faktoren es gibt, die beachtet werden müssen, welche emotionalen Auswirkungen die Verarbeitung des Klimawandels auf Menschen hat, weil das ein psychischer Stressor ist, und dann auch, wie man Resilienz fördern kann.
Sie haben gesagt, gut, die Evidenz ist unzureichend, aber Sie haben ja trotzdem irgendwas in dem Bericht herausgefunden, natürlich. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, komplett ins Detail zu gehen und jeden Aspekt hier abzugrasen, aber vielleicht gucken wir einfach mal auf zentrale Schlaglichter. Vielleicht sind da so ein, zwei, drei Aspekte, die Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben sind oder die Sie für besonders prägnant halten, die Sie überrascht haben. Vielleicht können Sie da mal so einen groben Abriss über ein paar Aspekte geben, die hier wichtig erscheinen.
Also für mich nicht so überraschend war, dass Extremwetterereignisse natürlich psychisch belastend sind. Es ist nicht nur körperlich gefährlich, wenn man eine Überflutung erlebt oder wenn der Wald brennt, sondern es ist eben auch psychisch belastend, weil man zum Beispiel sein Zuhause verliert oder sogar lebensbedrohliche Situationen erlebt. Das heißt, wir haben da Traumafolgestörungen, die in der Folge auftreten. Bei Hitze hat mich tatsächlich überrascht, der Anstieg der Suizidrate. Also scheinbar ist bei Menschen, das hat vielleicht auch mit hormonellen Prozessen zu tun, mit dem Gehirn, mit der Gehirnbiologie. Bei Menschen ist die Zündschnur kürzer, wenn es sehr heiß ist. Und das führt einerseits dazu, dass man in den Gewaltstatistiken sehen kann, dass es mehr Gewaltverbrechen gibt in Hitzeepisoden. Und nach Hitzetagen steigt die Suizidrate an. Oh, und das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend als Ergebnis. Und das ist natürlich hochrelevant einerseits für das Gesundheitssystem, weil man sich auf mehr Zwischenfälle und auch mehr Einweisungen vorbereiten muss, weil auch mehr Zwischenfälle auf Station stattfinden können. Und andererseits ist es natürlich hochrelevant für die Gesellschaft, weil wir eben in solchen Zeiten ja wahrscheinlich auch mehr Polizeieinsätze und mehr potenzielle Traumatisierungen erleben. Was mich jetzt auch nicht so sehr überrascht hat, aber was vielleicht für die ZuhörerInnen spannend ist, ist eben die emotionale Reaktion auf den Klimawandel. Ich beschäftige mich damit ja schon länger, deswegen war es für mich jetzt nicht so überraschend, dass es da Reaktionen gibt. Also weniger so die direkten Effekte des Klimawandels, sondern mehr so der Effekt dessen, dass wir diese Informationen haben, dass wir wissen, was da auf uns zukommt, mehr oder weniger genau. Und dieser Blick in so eine ja, eher düstere Zukunft, das macht natürlich auch was mit uns. Und da gibt es verschiedene emotionale Reaktionen, Angst vor der potenziellen Bedrohung, Traurigkeit über die Dinge, die wir verlieren, die sich verändern, die nie wieder so sein werden, wie wir sie kannten und auch geliebt haben. Vielleicht auch Wut, Empörung über die Untätigkeit von Politik, von Wirtschaft. Also sehr viele Emotionen, die da auftauchen können, Schuld erleben vielleicht für das, was man selber in der Vergangenheit falsch gemacht hat oder was man nicht anders machen kann. Und diese Gefühle sind auch in der deutschen Bevölkerung sehr weit verbreitet. Also da sind wir bei Werten um die 2/3. Und mir ist da immer wichtig zu betonen, dass diese emotionalen Reaktionen vollkommen normal sind. Das ist nicht behandlungsbedürftig, auch wenn es jetzt in so einem Sachstandsbericht zur Gesundheit auftaucht. Wir haben ja ständig irgendwelche Gefühle in unserem Alltag und in Bezug auf den Klimawandel natürlich auch. Bei den allermeisten, das ist eben auch Ergebnis einer Studie, die wir in dem Sachstandsbericht mit reingenommen haben, ist es eben so, dass diese Gefühle gut verarbeitet werden können. Aber es ist eben ein potenzieller psychischer Stressor, der dazu führen kann, dass irgendwann Verarbeitungskapazität von Menschen überfordert ist. Und das kann dann zu einer psychischen Symptomatik beitragen. Und auch das ist Ergebnis dieser Studie, dass eben bei einem kleineren Anteil der Menschen tatsächlich höhere Stresslevel sind. Das sind so ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel der Leute, die einen hohen psychischen Stress dadurch erleben, dass sie diese Klimagefühle haben. Und bei nochmal ungefähr der Hälfte derjenigen dann auch psychische Symptome entstehen können. Das heißt, es ist schon relevant, dass wir das im Auge behalten. Wie kann man Menschen dabei helfen, die aktuelle Weltlage zu verdauen? Das ist ja nicht nur der Klimawandel, da kommen auch noch die Kriege und die Pandemie mit dazu. Und alles das sind ja Aspekte, die bisher in der Psychotherapie nicht so sehr beleuchtet werden. Man guckt immer sehr auf das Individuum und vielleicht noch auf die Familiengeschichte, aber nicht so sehr drauf, in welchem Kontext leben wir eigentlich. Und das ist natürlich relevant fürs Gesundheitspersonal, weil wir uns darauf einstellen müssen, plötzlich mit kontextuellen Faktoren in der Therapie arbeiten zu müssen. Das ist meistens bisher nicht so das Standardwerkzeug, was wir haben. Und dazu kommt, diesmal sind wir mit betroffen. Und das ist eine andere Situation. Wenn man sagt, ja, okay, derjenige hatte halt einen doofen Vater oder eine doofe Mutter, dann sind wir nicht mit betroffen. Aber wenn wir über die Klimakrise oder Kriege in der Psychotherapie sprechen, dann haben wir eine eigene Betroffenheit und das ist eine Herausforderung im Umgang damit, therapeutisch.
Genau, und Sie sagen, es sind Menschen, die es betrifft. Letztlich ist ja keiner vor der Klimakrise, Klimakatastrophe, wie man es nennen will, gefeit. Wir gucken in den Gesundheitswissenschaften ja gerne da, also auf bestimmte Personengruppen auch mal. Ich glaube, beim Durchforsten des Papiers habe ich gesehen, dass es schon Tendenzen dazu gibt, dass man sagen kann, es gibt bestimmte Personengruppen, die vorrangig eben darunter leiden oder von bestimmten Dingen betroffen sind. Vielleicht können Sie da noch mal kurz skizzieren, wer da vielleicht primär so als in Anführungszeichen vulnerable Gruppe gilt.
Genau, das war der Teil, den wir uns in der soziologischen Betrachtung der psychischen Gesundheit angeschaut haben. Und ich würde mal sagen, es sind eigentlich so die typischen vulnerablen Gruppen. Einerseits durch eine stärkere Betroffenheit, da sind wir bei älteren Menschen, die sind stärker von Hitze betroffen, weil der Körper das nicht mehr so gut regulieren kann. Aber auch Kinder, bei denen der Körper das noch nicht so gut regulieren kann, die sind auch stärker betroffen von anderen Extremwetterereignissen, weil die nicht so mobil sind, beziehungsweise abhängig davon sind, dass andere Leute sich um sie kümmern. Also wenn man halt einfach nicht so schnell laufen kann, wenn die Flut kommt oder nicht so gut schwimmen kann, dann ist das natürlich schlecht. Das ist ein Risikofaktor. Deswegen sind tatsächlich auch Frauen ein Risiko, also eine Risikogruppe, weil die dadurch, dass sie so fürsorglich sind, eher zurückbleiben, um anderen Menschen zu helfen und dann stärker von Extremwetterereignissen betroffen sind. Und sie haben natürlich diese zusätzliche Belastung mit der Care-Tätigkeit auch nach solchen Ereignissen. Also sie müssen sozusagen selber mit den Ereignissen klarkommen und dann noch einen haltenden Rahmen für Kinder bieten, zum Beispiel. Das macht Kinder dann auch nochmal besonders vulnerabel, weil die in der Verarbeitung solcher Erlebnisse davon abhängig sind, dass sie ein schützendes Umfeld haben, was ihnen den Raum gibt, diese Dinge zu verarbeiten. Und wenn die Eltern selbst belastet sind, die Bezugspersonen überfordert sind, dann können die den Kindern nicht so gut dabei helfen. Das heißt, Kinder, ältere Menschen, Frauen. Dann haben wir Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Menschen, die stärker Hitze ausgeliefert sind, das heißt Menschen, die und in der freien Natur arbeiten, Forstwirte in der Landwirtschaft, Menschen, die auf dem Bau arbeiten, also all die Leute, die dem Ganzen ausgeliefert sind, Menschen mit psychischen Vorerkrankungen, weil die Gesamtlage nicht so gut verarbeiten können, aber auch schon belastet sind und dann belastende Ereignisse wie eine Hitzeepisode oder ein Extremwetterereignis die Verarbeitungskapazität schneller überfordern. Und auch, weil es Interaktionseffekte gibt zwischen den Medikamenten, die solche Menschen nehmen müssen, also Medikation für hirnorganische Erkrankungen wie Schizophrenie oder bipolare Störung, kann die Hitzeanpassungsfähigkeit des Körpers, die Temperaturregulation stören. Das heißt, die werden stärker von Hitze betroffen, was auch zu einer erhöhten Sterblichkeit dieser Gruppen und auch Menschen mit Demenz in Hitzeepisoden führt. Und dann Menschen mit Sprachbarrieren, weil die schlechter Zugang haben zur Versorgung. Das heißt, da haben wir so die Gesamtschau der typischen vulnerablen Gruppen in unserer Gesellschaft, die auch hier einfach besonders stark wieder betroffen sind.
Ja, genau, da sind wir wahrscheinlich ganz schnell auch beim Klimathema wieder beim klassischen Präventionsdilemma, dass eben die Gruppen, die eh schon in irgendeiner Form benachteiligt sind, sozial, gesundheitlich, eben auch hier dann möglicherweise den größten Schaden in Anführungszeichen tragen. Gut, ich hatte es angedeutet, wir beschäftigen uns in unserem Podcast ja auch immer mit dem Thema Digitalisierung. Der Bericht an sich hat darauf jetzt nicht fokussiert. Wir können ja trotzdem mal so eine Art Brainstorming, mal einen kleinen Brückenschlag versuchen und ja, mal auf digitale Aspekte oder die digitale Lebenswelt fokussieren. Vielleicht beleuchten wir das mal von zwei Seiten, also vielleicht mal mit den Problemen angefangen. Sehen Sie da mögliche Probleme, Barrieren der Digitalisierung im Hinblick eben auf Auswirkungen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit?
Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt, was jetzt das Klimaschutzverhalten angeht und auch die Motivation, da was zu verändern. Wir sehen Verbindungen zwischen Naturerfahrungen und dem Wunsch danach, diese Natur auch zu schützen. Und Natur tut auch einfach sowohl der körperlichen als auch der psychischen Gesundheit gut. Wenn man draußen im Wald unterwegs ist, dann sinken die Stresslevel, Depressionswerte nehmen ab. Und ein Problem mit der Digitalisierung kann eben sein, dass wir die Tendenz haben, die Welt da draußen nicht mehr so wahrzunehmen. Also entweder, weil wir das Haus einfach nicht mehr verlassen müssen, um bestimmte Dinge zu erledigen, andererseits aber eben auch, weil wir uns vielleicht, selbst wenn wir draußen unterwegs sind, mit digitalen Medien ablenken und dann diese Verbindung zur Natur einfach nicht mehr entsteht und auch diese positiven Effekte von Naturerfahrung einfach nicht mehr stattfinden können. Das wäre jetzt so ein Aspekt, der mir einfallen würde. Und auch, dass ein wesentlicher Resilienzfaktor von Einzelpersonen, genauso aber auch von Gruppen ist, der soziale Zusammenhalt, also die Unterstützung, die wir durch andere Menschen bekommen. Das ist das, was nach traumatischen Ereignissen, wie zum Beispiel Extremwetterereignissen, Menschen am besten wieder stabilisiert und hilft, mit diesen Ereignissen zurechtzukommen. Und wenn wir vor allen Dingen digital mit anderen Menschen verbunden sind, aber eben weniger Kontakt haben, zum Beispiel zu unseren Nachbarn, in der Gemeinde oder zu den älteren Menschen, die irgendwo oben unterm Dach wohnen, dann helfen sich Menschen in Krisensituationen weniger, weil sie sich nicht kennen und können sich danach auch schlechter stützen. Aber dann hat man vielleicht Kontakte in die USA, die man digital pflegen kann. Also es kann natürlich auch Vorteile haben. Aber wir brauchen als Menschen echte soziale Kontakte, weil das das ist, was uns in Krisenzeiten einfach stützt.
Genau, und im Umkehrschluss, wenn Sie sagen, vielleicht weniger in der Natur unterwegs, dann mehr in der digitalen Welt, also im Bereich Social Media beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, durch eben diese Frequenz an Informationen, die einem da täglich um die Ohren gehauen werden in den Medien und so weiter, die dann womöglich auch gar nicht so qualitativ hochwertig sind oder irgendwie auch so ein bisschen framen in eine bestimmte Richtung, dass man da natürlich auch irgendwie tagtäglich Stressoren ausgesetzt ist durch diese, naja,
Ja, das stimmt. Also ich
genau.
meine, da kenne ich jetzt tatsächlich auch gerade für Deutschland noch keine Studie zu, aber viele Leute berichten so in den Gesprächen, dass dieses Doomscrolling ihnen auch einfach überhaupt nicht gut tut, sich dadurch irgendwelche Katastrophenmeldungen durchzuscrollen und irgendwelche Schlagzeilen zu lesen. Ich glaube, dass wir da viel Potenzial haben, die Klimakommunikation einfach noch deutlich zu verbessern, auf Lösungen, auf das, was schon vorangeht und auf Handlungsmöglichkeiten zu fokussieren, damit Leute eben Bewältigungsmöglichkeiten sehen und nicht nur Probleme. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist und vor allen Dingen eben auch der Desinformation entgegenzuarbeiten, weil das vielleicht kurzfristig entlastend sein kann, wenn man denkt, es kommt davon, dass wir irgendwie eine veränderte Sonnenstrahlung haben, aber langfristig eben nicht hilft, den Planeten, unsere Lebensgrundlagen und damit auch uns selber zu retten.
Genau, das ist ja auch unser Anliegen, so ein bisschen auf so einen ressourcenorientierten Blick auf das Ganze einzunehmen und nicht nur das Negative zu sehen. Also vielleicht da nochmal überzuleiten, gerade auf die Chancen und ja, ungenutzten Potenziale, die Sie so ein bisschen angedeutet haben. Also wo sehen Sie da vielleicht noch konkrete Chancen, um im Rahmen der Digitalisierung, mit der Digitalisierung psychische Gesundheit in diesem Kontext auch zu stärken oder zu fördern?
Also ich glaube, wenn wir so über Social Media nachdenken, dann auf jeden Fall das Thema Handlungsoptionen kommunizieren, klar machen, was für Lösungen gibt es schon, vielleicht auch in meiner Nähe. Also da haben wir auch Möglichkeiten, dass automatisiert mir einfach Initiativen vor Ort angezeigt werden, die ich vielleicht noch nicht kannte, basierend auf dem, was mich interessiert. Also dass sozusagen schneller eine Passung gibt zwischen dem, was mir da gezeigt wird an Lösungsmöglichkeiten und dem, was mich wirklich interessiert und was ich auch gut kann. Das mehr so im Bigger Picture. Und ich glaube jetzt konkret, wenn es um Extremwetterereignisse und um Hitze geht, dann müssen wir stärker noch die Katastrophenwarnung tatsächlich über digitale Medien machen und dann auch Menschen beibringen, wie funktioniert eigentlich Katastrophe? Was mache ich denn dann? Also es gibt eine Website vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, aber die Informationen da sind den wenigsten Leuten bekannt. Und das hat man zum Beispiel in der Pandemie gemerkt, also es dann hieß ja jetzt Lockdown und eigentlich soll man für 14 Tage Essen zu Hause haben, aber das hat eigentlich keiner. Und dann ist halt die Frage, okay, was mache ich denn, wenn eine Flut kommt? Also wo kriege ich die Sandsäcke her, mit denen ich irgendwie da meine Tür abdichte? Oder wo gehe ich hin, wenn eine Flut kommt, die zu hoch ist? Wo ist die nächste höher gelegene Ebene, wo ich sicher bin? Also wie funktioniert Katastrophe? Was mache ich da? Was nehme ich mit, wenn ich evakuiert werde? Was gehört in so ein Fluchtgepäck? Das sind alles Informationen, die sind noch viel zu wenig bekannt und da bietet Digitalisierung auf jeden Fall eine Chance, Menschen da Wissen an die Hand zu geben und die auch zu ja, anzuregen, irgendwie das dann umzusetzen, um sich selber zu schützen. Und gerade bei vulnerablen Gruppen eben auch zum Beispiel über eine App. Der Deutsche Wetterdienst hat schon eine zum Beispiel, dann Warnungen rauszugeben, zu sagen, Achtung, Achtung, es wird heiß. Such dir diese Nacht irgendwie in einen Raum, wo du schlafen kannst, der nicht so heiß ist. Meinetwegen muss man dann halt im Keller schlafen. Oder es gibt auch schon Städte und Gemeinden, zum Beispiel in Frankreich, wo dann Kirchen geöffnet werden. Dann hat man halt ein Bettenlager in der Kirche, weil die halt schön kühl ist. Und das schützt dann Leben. Also, dass man da eben konkret dann übers Mobiltelefon vulnerable Gruppen erreichen kann und denen konkret sagen kann, was sie jetzt tun müssen, um sich eben zu schützen. Und ein Format, was vielleicht noch ein bisschen weitgreifender ist, das ist was, was wir als Psychologists for Future anbieten, und zwar Gesprächskreise, wo man über diese ganzen Themen und über die Katastrophen und die Ängste und Sorgen, die damit verbunden sind, aber auch Schuldthemen und so weiter, einfach mal sprechen kann. Wenn man jetzt gerade nicht das Glück hat, einen Freundeskreis zu haben, der über diese Themen gerne reden will, dann gibt es eben bei uns monatlich stattfindende virtuelle Austauschräume, Gesprächskreise, wo Platz ist, über diese Klimagefühle zu reden. Und auch das sind ja neue Formate, wo mit denen man experimentieren kann, wo Menschen sich treffen, die ähnliche Interessen haben und ja, Vernetzung stattfinden kann, die dann ja auch wieder wichtig ist, um in Krisenzeiten irgendwie ja, gut da durchzukommen.
Ja, ich glaube auch, diese neuen Formate braucht es. Also meine Vermutung bei Apps wäre, dass es da vielleicht noch gar nicht so viele, vor allem auch qualitätsgesicherte Geschichten gibt. Also da ist sicherlich auch noch einiges zu tun. Und das, was Sie gerade angesprochen haben mit den virtuellen Gesprächskreisen, finde ich auch nochmal interessant. Das können wir mit Sicherheit auch, wenn das möglich ist, hier nochmal irgendwie verlinken, dass die Leute darauf aufmerksam werden.
Sehr gerne.
Genau, vielleicht nochmal so ein bisschen abschließend zu dem Thema Digitalisierung. Ist es jetzt gut, ist es schlecht? Das ist natürlich schwierig, das so zu beurteilen. Ist es Fluch oder Segen? Das ist immer so eine gern genommene Frage und Schwarz-Weiß-Denken ist da wahrscheinlich auch nicht so richtig angebracht. Aber so vom Gefühl her, wo würden Sie sich da positionieren? Also kann es uns eher helfen? Ist es doch momentan eher etwas, was schädlich ist? Wie ist da so Ihre Einschätzung?
Ich antworte sehr psychologisch mit, es kommt darauf an und sowohl als auch, um eben diesem Schwarz-Weiß-Denken da entgegenzuwirken. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir mehr Ambiguitätstoleranz, also Toleranz für die Uneindeutigkeiten des Lebens haben. Gerade in Krisenzeiten nicht immer nach Schwarz und Weiß gucken. Und deswegen würde ich sagen, es gibt eben deutliche Chancen der Digitalisierung, aber eben auch Entwicklungen, denen wir dringend entgegen arbeiten müssen. Also ich glaube, dass soziale Isolation ein sehr, sehr wesentlicher Punkt ist und dass echte Kontakte nicht durch digitale Angebote ersetzt werden können und auch Naturerfahrungen einfach nicht durch digitale Angebote ersetzt werden können. Aber ich glaube, dass es trotzdem ein wichtiger Teil unseres Lebens ist und dass wir den einfach aktiv gestalten und nicht bekämpfen sollten.
Genau. Lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bisschen in die Zukunft gucken, so in Richtung Handlungsoptionen, Handlungsempfehlungen. Da haben Sie ja in Ihrer Übersicht auch welche herausgearbeitet. Vielleicht können Sie da nochmal ein paar skizzieren und vielleicht gibt es da auch noch Anschlussstellen zur Digitalisierung. Vielleicht mal so ein paar Schlaglichter dazu.
Ja, also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist einfach tatsächlich anzufangen, diese Dinge ernst zu nehmen, den Schutz vulnerabler Gruppen mit auf der Agenda zu haben, vor allen Dingen auch mit Menschen gemeinsam mögliche Lösungen zu entwickeln, weil was Menschen in Krisenzeiten vor allen Dingen brauchen, ist ein Gefühl von Wirksamkeit. Selbstwirksamkeit, irgendwie Dingen begegnen zu können und nicht ausgeliefert zu sein. Und das heißt, wir müssen diese Menschen beteiligen und nicht nur über sie sprechen, sondern mit ihnen sprechen und gemeinsam Strukturen schaffen, die uns helfen, mit Krisenereignissen besser umzugehen. Das heißt, ExpertInnen einzubinden in die politischen Transformationsprozesse, aber auch Bevölkerung mit einzubinden in diese Transformationsprozesse, um da auch entsprechend vielleicht Transformationsängsten oder der Trauer darum, dass die Welt eben nicht mehr so sein wird, wie sie war, abzupuffern. Das ist ein sehr wesentlicher Aspekt, also Partizipation. Dann ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir einfach diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Ausbildung mit übernehmen für Gesundheitspersonal, damit wir uns auf diese neuen Herausforderungen im Gesundheitssystem einstellen können. Einerseits im therapeutischen Kontext, aber natürlich auch, wie ich gerade schon gesagt habe, im medizinischen Kontext, die Notaufnahmen darauf einzurichten, wie funktioniert Katastrophenfall und wie gehen wir mit Hitzeepisoden um, welche neuen Krankheitsbilder kann es da geben, damit einfach die Gesundheitsversorgung, qualitativ hochwertig aufrechterhalten werden kann. Das heißt auch, psychosoziale Notfallversorgung zu stärken. Das sind sozusagen psychische Ersthelfer, die zu Katastrophenereignissen kommen und da Gespräche anbieten, die helfen, das Erlebte zu verarbeiten, soziale Unterstützung bieten, als einen der Resilienzfaktoren. Und die psychosoziale Notfallversorgung ist in Deutschland bisher zum allergrößten Teil ehrenamtlich, genauso wie für die Freiwillige Feuerwehr zum Beispiel. Und da braucht es einfach noch mehr professionelle und gut finanzierte Strukturen. Und dann, wenn sozusagen Traumafolgestörungen eingetreten sind, müssen wir auch nochmal uns Gedanken darüber machen, wie kann die Bedarfsplanung der Zukunft im psychotherapeutischen Bereich aussehen. Wir haben einfach aktuell zu wenig Behandlungskapazitäten bei den KassentherapeutInnen. Wir haben horrend lange Wartezeiten für Therapien und psychische Störungen, gerade Traumatisierung, das chronifiziert, wenn wir das nicht zeitnah behandeln und wenn dann solche Spitzen an Bedarf in der psychotherapeutischen Versorgung auftauchen, weil wir ein Extremwetterereignis hatten, muss das einfach möglichst schnell abgefangen werden können. Und da braucht es eine Flexibilisierung in den Kapazitäten an bestimmten Orten, wenn es da einfach mehr Betroffene gibt. Das ist einfach ja, ein bisschen ein Paradigmenwechsel in der Versorgungsplanung. Das ist bisher einfach so noch nicht abzubilden in den Strukturen, die wir haben. Da müssen wir das Gesundheitssystem einfach auf andere Dinge ausrichten. Hitzeaktionspläne ist natürlich auch sehr wichtig, also Hitzeschutz, Menschen vor diesen negativen Auswirkungen der Hitze nicht nur auf das Herz-Kreislauf-System, sondern auch auf das Gehirn zu schützen, damit eben Suizide verhindert werden können, Gewaltverbrechen verhindert werden können, Tod verhindert werden kann. Und ich glaube, es ist auch relativ klar geworden jetzt mit der Aussage ganz am Anfang, wir haben einfach noch viel zu wenig Erkenntnisse, wir brauchen auch noch mehr Forschung. Also wir brauchen eine Finanzierung weiterer Forschung zu diesen Zusammenhängen und zu Behandlungskonzepten, die es bisher auch einfach noch zu wenig gibt. Das heißt, auch da gibt es natürlich einen Bedarf an Personal und dementsprechend auch Geld, was daran investiert wird, irgendwie da neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Ich fand übergeordnet die Begriffe Partizipation und miteinander reden nochmal sehr schön. Das ist auch eine geschmeidige Überleitung in einen Podcast, der dann in Zukunft noch kommen wird, der sich mit Klimakommunikation nochmal detaillierter auseinandersetzt. Auf den verweise ich jetzt im Voraus schon mal gerne. Würde dann an dieser Stelle ganz herzlich mich bedanken bei Ihnen für die Zeit, für den Einblick in die Ergebnisse. Es gibt sicherlich noch viel mehr, was in diesem Bericht steckt, was man dann aber natürlich auch gerne nachlesen kann. Wir werden das verlinken auf unserer Seite. Da kann man dann in Ruhe nochmal stöbern. Ja, an dieser Stelle dann erstmal vielen Dank für die Zeit, für die interessanten Informationen. Also vielen Dank.
Sehr gerne, Dankeschön.